Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Im Bund mit Mose sagt Gott seinem Volk Israel unmissverständlich, dass es aus seinem Land vertrieben wird, wenn es gottlos und ungehorsam ist, und dass es zuerst zurück ins Land darf, wenn es Buße tut. Wie kommt es nun, dass Israel heute trotz seines Ungehorsams und seiner Gottlosigkeit zurück in sein Land gekehrt ist? Die Antwort auf diese Frage hören Sie in der nachfolgenden zweiten Lesung der Brennpunkt-Serie von René Malgo unter dem Thema »Wieso schaffte es Israel ohne Umkehr zu Gott zurück ins Land?«
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Erfüllung von 3. Mose 26. Dieses bekannte Gebet nimmt unter anderem auf 3. Mose 26 Bezug. Und es steht in einem Kapitel, das sehr häufig in der Auslegung der biblischen Prophetie verwendet wird. Es geht um Daniel 9. Israel war zur Zeit Daniels im Exil, als Strafe für seine Sünden, für seinen Ungehorsam gegen Gottes Satzungen und Gebote. Aber nun erkannte der Prophet Daniel, dass die 70 Jahre der Verbannung Israels bald vorbei sein würden. Er erkannte sozusagen, dass das Land seine Sabbate nachgeholt hatte. Und dann begann er zu beten. Er sprach ein herzzerreißendes Bußgebet im Namen des Volkes Israel und seiner Väter. Damit erfüllte er 3. Mose 26. Denn Daniel bekannte in der Feinde Land Israels Missetat und ihrer Väter Missetat. 3. Mose 26, Vers 40 und 44. Daniel nahm auf das Gesetz des Mose Bezug in Daniel 9, Vers 13. Er erwähnte auch die Propheten, und er gebrauchte viele Worte, die Mose und die Propheten in ihren Äußerungen zu Segen und Fluch verwendet hatten. Auf diese Weise bezog er sich auf das große Segens- und Fluchkapitel, auf 3. Mose Kapitel 26. Daniel erinnerte Gott an die Rettung des Volkes Israel aus Ägyptenland in Daniel 9, Vers 15. Und er appellierte an Gottes Treue, an die Treue, die Gott selbst schon in 3. Mose 26, die Verse 44 und 45 betont hatte. Und der treue und wahrhaftige Gott reagierte auf dieses Gebet. Er akzeptierte Daniel als Stellvertreter seines Volkes Israel. Denn des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 4, Vers 16. Gott sandte ihm den Engel Gabriel, der ihm in Gottes Namen antwortete, in Daniel 9, Vers 24. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde versiegelt und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung besiegelt und das Allerheiligste gesalbt werden. Diese 70 Wochen sind Anlass zahlreicher verschiedener Rechenspiele. Der Engel Gabriel meinte mit einer Woche 7 Jahre. Es geht um 70 mal 7 Jahre. Wieder erinnert diese Zahl an die Sabbatjahre. Unser Thema ist aber nicht die Berechnung dieser 70 Jahrwochen. Es ist auch einerlei, wie man rechnet, wo man anfängt, wo man aufhört, welche Woche man eventuell verschiebt und so weiter. Nahezu jede Berechnung landet immer in etwa dort, wo derjenige öffentlich aufzutreten beginnt, der Israels Geschichte auf den Kopf stellen sollte. Israels Messias, Jesus Christus, Gott der Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes, das Bild des unsichtbaren Gottes des Vaters. Es ist daher kein Zufall, dass in der Weihnachtsgeschichte ausgerechnet wieder dieser Engel Gabriel auftaucht. Gott will Israel damit sagen, jetzt ist die Erfüllung von Daniels Gebet gekommen. Jetzt gedenke ich an meinen Bund mit Abraham. Jetzt werde ich euch retten. Genau das sagte der Priester Zacharias in seinem berühmten Lobgesang, als sein Sohn Johannes der Täufer geboren wurde. Wir lesen dort in Lukas 1, die Verse 68 bis 79. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeige unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Auch Maria, die Mutter unseres Herrn Jesus, sagte in ihrem berühmten Lobgesang unter anderem, dort in Lukas 1, Vers 54 und 55, er, Gott, gedenke der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Als Jesus kam, erfüllte er das Gesetz und die Propheten, Matthäus 5, Vers 17. Er erfüllte den alten Bund, den Gott durch Mose mit Israel geschlossen hatte, mit dem neuen Bund. Und damit gedachte Gott an den unauflöslichen Bund mit Abraham. Wie tat er das? Der Engel Gabriel hatte es gegenüber Daniel angekündigt. Erstens, dem Frevel wird ein Ende gemacht. Zweitens, die Sünde wird versiegelt. Drittens, die Schuld wird gesühnt. Viertens, ewige Gerechtigkeit wird gebracht. Fünftens und sechstens, Gesicht und Weissagung wird besiegelt. Und siebtens, das Allerheiligste wird gesalbt werden. Daniel 9, Vers 24. Diese sieben Dinge haben in der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus angefangen und werden bei seiner Wiederkunft vollendet. Hebräer 9, Vers 26 sagt, dass Gott durch den Tod seines Sohnes die Sünde aufgehoben hat. Unser Herr Jesus hat damit Frevel, Sünde und Schuld mit ins Grab genommen. Und durch seine Auferstehung hat er eine ewige Gerechtigkeit gebracht, an der alle teilhaben können, die an ihn glauben. Römer 5, Vers 21 sowie 2. Korinther 5, Vers 21. Jesus Christus hat Gesicht und Weissagung besiegelt. Denn vor seinem Kommen hat Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet zu seinem Volk. Aber jetzt redet er nur noch durch seinen Sohn. Hebräer 1, die Verse 1 und 2. Jetzt ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Titus 2, Vers 11. Jetzt reinigt und heiligt er alle, die an den Sohn glauben, und zwar durch sein teures, kostbares Blut, und führt sie in das Allerheiligste des Himmels, direkt vor den Thron Gottes des Vaters. Hebräer 9, Vers 12. Und versiegelt sie mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Epheser 1, Vers 13. Und er macht die Gläubigen zu einem heiligen Tempel in dem Sohn Jesus Christus, zu einer Wohnung Gottes des Vaters im Heiligen Geist. Epheser 2, die Verse 21 und 22. Und damit hat Jesus Christus durch seine Himmelfahrt das Allerheiligste gesalbt. Hebräer 8. Was bedeutet das für Israel? Etwas, was wir Nicht-Juden leider oft sehr schnell vergessen. Diese frohe Botschaft, dieses Evangelium, gilt nämlich den Juden zuerst, wie Paulus und auch die Lobgesänge von Maria und Zacharias zeigen, und danach uns, den Heiden, Römer 1, Vers 16. Das Kommen Jesu Christi bedeutet für Israel, dass der Fluch von 3. Mose 26 aufgehoben worden ist, denn Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Galater 3, Vers 13. Ja, Israel wurde für seine Ablehnung des Messias gestraft, und zwar gründlich. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört und Israel zerstreut. Aber der Mosebund war zu diesem Zeitpunkt schon von Christus erfüllt worden. Israel erlitt damals eine Strafe des neuen Bundes, weil der Mittler des neuen Bundes abgelehnt worden war. Keine Strafe des alten Bundes. Vergleichen Sie dazu Hebräer 12, die Verse 25 bis 29. Das Gesetz, wie es durch Mose offenbart wurde, kann niemanden retten, weil niemand es halten kann. Dafür argumentiert Paulus ja drei Kapitel lang im Römerbrief, Römer 1 bis 3. Und so kann Israel durch den alten Mosebund auch niemals den Segen im verheißenen Land für immer genießen. Israel braucht einen neuen Bund, um bleibend zum Segen zu kommen. Und Gott der Sohn, Jesus Christus, hat, im Namen Gottes des Vaters und in der Kraft des Heiligen Geistes, diesen neuen Bund gebracht. Buße tun heißt jetzt für Israel, Jesus Christus als Sühneopfer für seine Sünden zu akzeptieren und ihn als Messias und König anzunehmen. Nicht den Sabbat heiligen, nicht den Tempel wieder aufbauen, nicht die alten Rituale einführen, sondern Jesus Christus bekennen, wie wir es in Apostelgeschichte 3, Vers 19 und 20 lesen. Wenn also der alttestamentliche Tempel wieder aufgebaut wird, dann ist das eine antichristliche Tat, keine gottwohlgefällige. Und so kann Gott es zulassen, erlauben und sogar bewirken, dass Israel wieder in sein Land kommt, ohne dass es Buße getan hat. Denn Gott hat das Problem des Ungehorsams und der Sünde gelöst und den Mosebund durch Jesus Christus selbst erfüllt. Die Rückkehr ins Land ist nicht mehr an den Mosebund geknüpft. Deshalb ist Gott frei, uns und Israel mit dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte zu überraschen, noch bevor in diesem Fall die Buße erfolgt ist. Vergleichen Sie dazu Epheser 2, Vers 7. Und deshalb können wir eben Zeit oder Stunde nicht wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Gott ist in seinem Handeln nicht mehr an den Mosebund gebunden, sondern an den neuen Bund. In Titus 2, Vers 11 lesen wir, denn die Gnade ist erschienen. Wie herrlich wird es dann erst sein, wenn Israel seinen Messias annimmt? Das ist die Buße, auf die Gott wartet. Nicht die Rückkehr zum alten Bund, sondern die Hinwendung zum Messias und zu seinem neuen Bund. Und wie nah ist wohl dieser Tag, wenn Gott das Volk Israel nun schon seit fast 70 Jahren in seinem eigenen Land sammelt? Die Apostel haben es ja auf dem berühmten Apostelkonzil festgehalten und bezugnehmend auf die Propheten gesagt: Zuerst schaut Gott darauf, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Das sind wir, die Gläubigen aus den Heidenvölkern. Das ist der Anfang des neuen Bundes, trotz der natürlichen Vorrangstellung Israels. Das dauert nun schon seit 2000 Jahren. Aber danach, sagen die Apostel, wird Gott sich wieder seiner ersten Liebe Israel zuwenden und die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer. Apostelgeschichte 15, die Verse 14 bis 16. Das ist die Vollendung des neuen Bundes. Dieses Danach ist jetzt ganz offensichtlich ganz nahe gerückt. Denn Israel ist wieder in seinem Land. Die zerfallene Hütte Davids wird wieder aufgebaut. Die Fülle der Heiden scheint bald eingegangen zu sein. Römer 11, Vers 25. Jesus kommt. Wir leben wirklich in der Endzeit auf der Schwelle zu jenem Reich, in dem Christus sichtbar König sein wird, über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Lukas 1, Vers 33. Die Anwendung von 3. Mose 26. Was bedeutet das für uns? Erstens, wenn wir das Alte Testament lesen, dürfen wir niemals den neuen Bund aus den Augen verlieren. Jegliche Erfüllung der Verheißung ist nur durch und in Christus Jesus möglich. Wenn wir von den Flüchen lesen, müssen und dürfen wir bedenken, dass Christus sie in seinem Leib am Flugholz getragen hat und dass Buße jetzt darin besteht, von seinen bösen Wegen umzukehren, Jesu Namen zu bekennen und ihm die Treue zu halten. Zweitens, wir sind verflucht, wie Paulus im Galaterbrief sagt, wenn wir doch zum alten Bund zurückkehren wollen. Darum haben all die Christen so Unrecht, die wollen, dass wir den Sabbat heiligen. Denn das ist ein Zeichen des alten Bundes und Israel hat zur Genüge bewiesen, dass niemand diesen Bund halten kann. Wir gehen nicht in Gottes Ruhe ein, wenn wir uns an den Mosebund binden. Aber wir haben Gottes Ruhe gefunden, wenn wir uns an den Messias Jesus binden. Vergleichen Sie dazu Hebräer 3 und 4. Im Übrigen, wer unbedingt den Sabbat einhalten will, sollte auch die Sabbat- und Erlassjahre einhalten. Und das tut nicht einmal der strengste Sabbathalter unter den Christen. Die beiden sichtbaren Zeichen des neuen Bundes sind die Taufe, die unseren Glauben bestätigt, und das Abendmahl. Denn so oft wir das Brot essen und den Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Lesen wir in 2. Korinther 11, Vers 26. Wer also wirklich den Bündnissen, Satzungen und Geboten Gottes treu sein will, sollte sich taufen lassen, falls nicht schon geschehen, und die Teilnahme an den Abendmahlsfeiern in der Gemeinde zur Priorität machen. Drittens, die Entrückung ist tatsächlich nahe. Jesus kann uns jederzeit zu sich nehmen. Wenn Israel als Volk bereits angefangen hat, Gottes Gnade zu schmecken und in sein Land zurückgekehrt ist, ohne den Mosebund einzuhalten, dann sehen wir daran, dass die Sammlung des Gottesvolkes aus den Heiden, unsere Sammlung, auf das Ende zugeht und dass Gott in Bezug auf Israel an seinen unauflöslichen Bund mit Abraham gedenkt und begonnen hat, die zerfallene Hütte Davids wieder aufzubauen. Unser Herr kommt. Und viertens und letztens, die praktische Lehre aus 3. Mose 26 lautet für uns Christen, die wir durch den Glauben an Christus Jesus versetzt sind und in ihm den Fluch gar nicht fürchten müssen: Gott ist treu, ihm zu gehorchen lohnt sich, Ungehorsam dagegen lohnt sich nicht. Unser Gehorsam zeigt sich darin, dass wir an den Sohn Jesus Christus glauben und so leben, wie er es wünscht, in der Kraft des Heiligen Geistes, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn wir nur nah genug bei ihm sind, im Gebet, im Wort Gottes, im Nachsinnen über ihn, in der Gemeinschaft seiner Gemeinde, dann wird sein Heiliger Geist uns zur Genüge zeigen, wie ein fruchtbares und gesegnetes Leben unter dem neuen Bund aussieht. Gott wird mit uns wandeln und unser Gott sein. 3. Mose 26, Vers 12. Wir werden seine stärkende Nähe und Güte jederzeit erfahren und schmecken. Aber wenn wir ungehorsam sind und uns von ihm entfernen, begeben wir uns freiwillig in die Sphäre des Fluches. In Christus ist Licht, Frucht und Segen, aber außerhalb von ihm ist Finsternis. Gott wird uns als Gläubige nicht verdammen, aber Sünden haben weiterhin Folgen. Das zeigen die Flüche von 3. Mose 26 eindrücklich. Ungehorsam führt zum Beispiel zu Schrecken und Fruchtlosigkeit, Vers 16. Wir werden das Gefühl haben, dass unsere Feinde, das heißt bildlich gesprochen die Sünden, über uns herrschen, weil wir der Sünde und dem Teufel Raum geben, Vers 16. Wir werden das Gefühl haben, dass Gott gegen uns ist, weil wir ihn nicht mehr suchen, Vers 17. Wir werden ein feiges Herz bekommen, Vers 34, und fliehen, wo uns doch niemand jagt, Vers 37. Das ist das schlechte Gewissen, das uns kraftlos und mutlos macht. Und so scheint es, als würden wir umkommen unter den Völkern und würde unser Feindeland uns fressen, 3. Mose 26, Vers 38. Ungehorsam macht unglücklich. Verstehen Sie, wenn die Apostel uns zur Nachfolge ermahnen, dann tun sie das nicht, um uns zu schikanieren. Der Ruf zur Nachfolge ist keine Gesetzlichkeit, sondern dient zu unserem Besten und Schutz. Würden Sie mir zum Beispiel vorwerfen, ich sei gesetzlich, wenn ich Sie vor einer morschen Brücke warne, durch die Sie sicher brechen werden, falls Sie diese betreten? Nein. Natürlich nicht. Und so ist es mit dem Ruf zu einem gottesfürchtigen Leben. Nur ein solches bringt uns wahre Erfüllung und bewahrt uns vor dem Straucheln. Wir Christen sind vom Fluch befreit, und darum wären wir die größten Narren, wenn wir auch nur einen Millimeter von demjenigen abweichen, der die Befreiung und den neuen Bund gebracht hat. Denn so sagt unser Herr Jesus Christus in Johannes 15, Vers 5: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Deshalb, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jakobus 4, Vers 7. Bekennt eure Sünden, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, heiligt eure Herzen. Jakobus 4, Vers 8. Jakobus 4, Vers 8. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen mögt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Römer 12, Vers 2. und so seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Jakobus 5, Vers 8. Vielleicht heute. Maranatha, unser Herr kommt. Amen.
Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Engel Gottes euch zur Seite. Friede euer steht geleite. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen. Bis vor Jesu Thron wir stehen. Wiedersehen, wiedersehen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Lieben ihn euch erkalte. Gott am Leben euch erhalte. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen. Bis vor Jesu Thron wir stehen. Wiedersehen, wiedersehen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben die zweite Lesung der Brennpunktserie von René Malgo unter dem Thema »Wieso schaffte es Israel ohne Umkehr zu Gott zurück ins Land?«
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.